Ja, guten Morgen. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Ich habe euch eine Predigt zum Römerbrief mitgebracht, besser gesagt zu Römer Kapitel 5. Und ich habe es mal genannt, feier deine Privilegien durch Jesus. Zwei Schreiner, ich habe sie hier mal mitgebracht, die sollen einen neuen Schrank einbauen. Gemeinsam wuchten sie das schwere Teil die Treppe hinunter, kommen zum richtigen Raum. Der erste öffnet die Tür, die Sicherheitstür mit seinem Schlüssel, den er stecken lässt, und sie stellen den Schrank in dem Raum auf. Alles passt, alles sitzt. Als sie fertig sind und weiter wollen, fällt ihnen auf, dass die Tür ins Schloss gefallen ist. Da schaut der eine auf den Türknauf und stellt fest, die Tür hat keinen Griff. Was machen wir denn jetzt nur? Da wird der andere blass und ich habe den Schlüssel auch noch draußen stecken lassen. Da tut sich Ratlosigkeit auf. Was sollen sie jetzt tun? Den Hausmeister rufen, lieber den Chef anrufen? Sie entscheiden sich, den Chef anzurufen. Chef, wir stecken fest, die Tür ist zu und der Schlüssel steckt draußen. Kannst du uns helfen? Der Chef fragt zurück, und was ist mit deinem Generalschlüssel? Den habe ich dir doch gegeben. Hast du den probiert? Nein, ich dachte, der wäre nur für Notfälle. Der Chef, und wie würdest du eine verschlossene Tür nennen? Ja, ein Generalschlüssel ist ein exklusives Vorrecht. Aber wenn er in der Hosentasche bleibt, dann ändert sich nichts. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Privilegien sind da, um genutzt zu werden. Sie sind ein exklusives Vorrecht, sonst bleiben eben die Türen zu in unserem Leben, zu etwas Besserem, was uns Gott eigentlich schenken mag. Genau darum geht es nämlich heute. In Römer 5 zeigt Paulus uns geistliche Privilegien auf, die Gott uns schenkt. Privilegien, die wir nicht nur kennen sollten, sondern eben auch nutzen und leben dürfen. Privilegien, die nicht in der Hosentasche gammeln sollen. Im Römerbrief, da hat vor Kapitel 5 Paulus schon einiges genannt. Da hat er aufgezeigt, dass wir Menschen, wir Christen, wenn wir an Jesus Christus glauben, gerechtfertigt sind, Gerechtigkeit haben. Und das hat enorme Konsequenzen, nicht nur für unsere Zukunft, dass wir ein Leben bei Gott haben, sondern auch für unsere Gegenwart. Und das verändert alles. Im Kapitel 5 geht Paulus an dieser Stelle dann eben in seiner Argumentation weiter und zeigt, was diese Rechtfertigung nun mit unserem Leben hier und heute zu tun hat. Und in Kapitel 5 geht es eben um solche Privilegien, die Gott uns gibt. Wir werden uns heute nicht, keine Angst, das ganze Kapitel 5 anschauen, das ist ein bisschen lang, aber ich werde mit euch immer mal wieder ein paar einzelne Verse rausgreifen, wo wir solche Privilegien Gottes für unser Leben entdecken dürfen. Und da beginnt das Kapitel schon gleich am Anfang mit dem Frieden mit Gott. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 1, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Damit knüpft Paulus auch wieder an das Vorhergesagte im ganzen Römerbrief an. Der Mensch, das hatte Paulus aufgezeigt, lebte im Unfrieden mit Gott. Im Kriegszustand, rebellieren gegen den Schöpfer, weil der Mensch Gott nicht als Gott anerkennen wollen, weil die Menschen unser eigener Herr sein möchten. Und darüber hat er geschildert, ist Gott zornig. Er sagt dann lebt halt so, wie ihr wollt, ohne mich. Und ich glaube, wir sehen es in dieser Welt, was passiert, wenn wir ohne Gott leben. Ein Leben ohne Gott hat nämlich Folgen. Da ist Krieg, das sind Machtintrigen, das sind Verletzungen, Schmerz in dieser Welt da, die wir das Gefühl haben, die sollten doch da nicht da sein. Da ist die Sünde in dieser Welt, die Böses an uns und an anderen vollbringt. Aber nicht nur die Sünde allein, sondern auch wir wollen das. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Gott ändert das. Er schafft Frieden durch die Rechtfertigung durch Jesus Christus. Das ist das erste große Privileg, das er hier in Römer 5 nennt. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Frieden ist hier genau das Gegenteil, das er vorher genannt hatte, was die Trennung von Gott bewirkt hat. Da war Zorn, da war Trennung, da war sogar Tod. Und jetzt beginnt ein neues Leben. Gemeinschaft, Liebe, Freude, sogar Wiederherstellung der Schöpfung. Ein Vorgeschmack auf ein Leben, wie es eigentlich sein sollte, mit Gott im Frieden und das schon hier und jetzt. Und damit ist an dieser Stelle nicht gemeint, dass du unter Druck und schwierigen Situationen gelassen bleiben kannst, das sicherlich auch, sondern da geht es vielmehr, dass du einen Status hast, ein Privileg hast, und zwar ein Friedensvertrag geschlossen von Gott für dich. Ein Friedensvertrag, wo Gott dir sagt, der Krieg mit mir ist vorbei. Und das Ganze ist ein Status, unabhängig von deiner Gefühls- und Stimmungswelt. Kennt ihr das? Wenn ihr gut gelaunt seid, dann geht alles so richtig schön buttermäßig die Sache an und läuft runter. Da läuft alles. Da haben wir vielleicht auch das Gefühl, ja, diesen Frieden mit Gott, Gott ist da, das erlebe ich. Aber wie sieht es aus, wenn es eher schlechter bei dir läuft? Wenn die Stimmung mal kippt? Wenn sich so ein dunkler Schleier über dein Leben gezogen hat? Da fällt manches schwer. Und dann fühlt es sich vielleicht nicht so an, als hättest du Frieden mit Gott. Doch ich bin so froh. Gottes Frieden ist nicht von unserem Gefühl oder von unserer Stimmungswelt abhängig. Nicht, was du fühlst. Das ist nicht wie ein brüchiger Frieden wie im Nahostkonflikt, wo der Krieg immer wieder neu aufflammt, weil dort unterschiedliche Interessen oder Gefühlsinteressen und Gefühle existieren. Gottes Frieden, der ist nicht brüchig. Egal, was du tust oder deine Stimmung dir sagt, ob du es gerade fühlst oder eben nicht, sein Frieden hat Bestand, auch wenn wir es eigentlich gar nicht verdient hätten. Aber zum unterschriebenen Friedensvertrag, da gehören eben auch zwei Seiten dazu. Wir haben das Privileg dieses Friedensvertrags im Glauben an Jesus Christus. Das hat Bestand. Doch lebst du diesen Frieden mit Gott auch aus? Denkst du an ihn? Ehrst du ihn? Freust du dich an Gott? Paulus erwähnt es hier als Vorrecht, dies leben zu dürfen, als Privileg. Wir stehen im Frieden mit Gott. Dem großen Problem unseres Lebens, der Gottlosigkeit, wurde er auf den Grund gegangen. Aber Frieden ist schön und gut. Friedlich gehen wir, glaube ich, mit vielen um. Deshalb geht Paulus weiter. Wir haben nämlich noch ein zweites Privileg, und zwar schildert er das gleich im kommenden Vers. Dort heißt es, durch ihn haben wir einen freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Wir leben im Raum der Gnade. Wir haben einen freien Zugang zur Gnade. Das heißt, wir stehen nicht mehr draußen, Gott fern, irgendwo im Nebel, sondern wir werden in eine neue Position geführt, hin zum Schöpfer selbst, hin zu Gott. Wo auch immer wir hingehen, Gott ist bei uns. Wir haben diese persönliche Beziehung zu ihm, und egal wo wir sind zugleich im Thronsaal Gottes. Ohne Hindernis, ohne Abstand. Ich freue mich gerade über diesen Mann. Wer kennt ihn? Der geht gerade ordentlich durch die Sportnachrichten. Jürgen Klopp, unser neuer Bundestrainer. Und ich finde Jürgen Klopp, er kennt ihn schon ein bisschen länger als Fußballfan, ich finde ihn echt genial. Jürgen Klopp ist für mich so jemand, der einfach authentisch und charismatisch und irgendwie auch immer freundlich wirkt, obwohl er an der Außenlinie mal richtig Vollgas geben kann. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne ihn eigentlich nicht wirklich. Jedenfalls habe ich keine wirkliche Beziehung zu ihm. Ich habe ihn noch nie gesehen. Und ich glaube, wenn ich ihm um etwas bitten würde, da würde er wahrscheinlich nicht mal den Hörer vom Telefon abnehmen. Nicht, weil er böse mit mir ist oder weil er im Krieg mit mir steht, sondern weil er mich gar nicht kennt. Doch das Spannende ist, ich komme aus Filderstadt-Zilming. Vor ein paar Jahren gab es dort eine Jugendevangelisation, und da gab es ein persönliches Statement von Jürgen Klopp für die Zilminger Teenager. Es war ein sehr persönliches Statement an uns, und ich saß da drin mit lieben Wünschen und Grüßen, die er uns weitergeben wollte. Und wie kam es dazu, dass Jürgen Klopp, damals schon Fußballtrainer, uns Teenagern was zu sagen hatte? Es war so, dass der Pfarrer in diesem Ort mit Jürgen Klopp auf der Schule war. Er war somit der Vermittler, der ihn angerufen hat und gefragt hat, ob er nicht was sagen kann. Und Kloppo, der ging auf seine Bitte ein. Gott ist an dieser Stelle unser Kloppo. Eigentlich unerreichbar. Und deshalb ist es vielleicht bei uns in unserem Leben genauso finster wie vielleicht gerade in der Nationalmannschaft. Doch wir haben einen neuen Zugang zu Gott und seiner Gnade durch Jesus Christus. Er ist es, der wieder Licht ins Dunkle bringt. Er ist dieser Vermittler, der anruft. Und damit werden wir nicht nur irgendwie in Kontakt gebracht, wir werden vor Gott geführt. Gott lässt uns in seinen Thronsaal rein. Und nicht nur das, wir stehen unter seiner Gnade. Das ist, als würde Gott uns das Zepter hinreichen. Er ist uns wohlgesonnen. Er will das Beste für uns, mit allen Privilegien und Möglichkeiten, die Gott selbst hat. Und in Jesus Christus gibt es nichts, was dich jemals wieder aus diesem Thronsaal herausbuxieren wird. Ist das nicht krass? Doch an dieser Stelle habe ich mich gefragt, was eigentlich dieser Zugang zur Gnade eigentlich heißt. Das hört sich doch irgendwie für mich in meinem Leben so abstrakt an. Geht es euch auch so? Ich glaube, das liegt daran, dass dieser Begriff Gnade so ein, ja, manchmal schwieriges Wort für uns geworden ist. In Gnade steckt nämlich so vieles drin. Da ist zum Beispiel Gottes Freundlichkeit enthalten, sodass er uns in Liebe sieht und Geborgenheit und Sicherheit schenken möchte. Da ist seine Annahme in dieser Gnade enthalten, dass er unser Gott sein möchte. Da ist auch seine Zuwendung zu uns, dass er jede Sekunde bei uns ist. Oder auch seine Fürsorge, dass er uns täglich mit dem versorgt, was wir brauchen. Oder auch Gottes Ausstattung mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit denen er uns beschenken möchte. In Gottes Gnade ist auch Gottes Leitung, die uns auf rechter Straße führt und in Sicherheit bringt. Und da ist auch Gottes Freude enthalten, die uns ansteckt und von Herzen füllt. Mich hat in dieser Vorbereitung ein Lied sehr beschäftigt. Ihr kennt es wahrscheinlich nicht. Von Könige und Priester heißt die Band. Die haben ein Lied formuliert, das nennt sich Warum feiern wir nicht? Und in diesem Lied Warum feiern wir nicht? Bringen sie eine rhetorische Frage. Ist am Ende des Tages nicht alles, was ich habe, einfach nur Gnade? Und das trifft mich. Ist am Ende des Tages nicht alles, was ich habe, einfach nur Gnade? Ja, alles eigentlich, was wir haben, ist nur Gnade. Gott hat hier in dieser Welt, was er schenkt, alles gemacht. Das ist Gnade. Aber Gott lässt uns noch eine viel größere Gnade zuteil werden. Wir dürfen mit Gott sein. Und genau diesen Gedanken entfaltet Paulus dann später im Römerbrief, eben in den Versen 12, Vers 19 weiter. Da gehe ich jetzt nicht so stark darauf ein. Dort vergleicht er den ersten Adam, der mal gekommen ist, der die Trennung mit Gott brachte, weil er gegen Gott gesündigt hat, weil er nicht mehr Gott als Gott haben wollte. Verglichen mit Jesus Christus, der uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott führt, der uns diesen Raum der Gnade eröffnet. Und er kommt zu diesem wunderbaren, den will ich euch nicht vorenthalten, diesen wunderbaren Vers 17, dort heißt es, durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Genau das dürfen wir jetzt leben. Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit ist uns persönlich zugewandt. Wir stehen mitten unter ihr. Wir stehen in enger Beziehung mit diesem großen Gott. Kein ferner Thronsaal mehr mit einem unerreichbaren Gott, der unpersönlich ist, sondern ein Gott, der uns in seine liebe Arme nimmt. Der uns seine Hand reicht und sagt, es wird alles gut, geh weiter, geh mit mir. Das ist alles nur Gnade. Und dann ergänzt Paulus noch ein drittes Vorrecht, eine Hoffnung, die Zukunft schenkt. Er schreibt in Vers 2 darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Paulus meint, wir dürfen uns freuen, ja, wir dürfen sogar stolz darauf sein, auf das, was einmal kommen wird, auf den Himmel. Aber er spricht nicht an dieser Stelle von einem Himmel im Sinne eines wolkigen und kitschigen Ortes, sondern er spricht hier ja eigentlich viel mehr von Teilhabe an Gottes Herrlichkeit. Das meint so viel, wir haben selbst Teil an Gottes Schönheit, an seiner Größe, an seiner Vollkommenheit und an seinem Licht. Da wird kein Leid mehr sein, da wird kein Schmerz mehr sein, keine Dunkelheit, sondern pure Freude, reines Glück, vollkommene Zufriedenheit. Und als ich darüber nachgedacht habe, da denke ich immer wieder, das klingt doch viel zu schön, um wahr zu sein. So mehr nach Fiktion. Paulus redet hier ja schließlich von irgend so einer Hoffnung, dass wir oft mit so einem unsicheren Wunschdenken verbinden. So wie ich hoffe, dass Deutschland mal wieder Weltmeister wird. Ein Wunsch, von dem wir uns eher unsicher sind, ob das jemals so kommen wird. Doch es gibt hier einen entscheidenden Unterschied. Paulus versteht unter der Hoffnung viel mehr. Paulus redet hier von biblischer Hoffnung, das mit einem festen Überzeugtsein verbunden ist. Man könnte auch sagen, Paulus ist sich vielmehr gewiss, dass dies so kommen wird. Und das nicht, weil Gott es einfach so verspricht aus dem Himmel herauf, sondern weil es aus dem hervorgeht, was schon existiert und was wir alles haben. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Zugang zu seiner Gnade. Wir stehen Gott in Gottes Gegenwart in unserem Alltag. Und so wird sich auch Gottes Herrlichkeit in unserem Leben entfalten. Werden wir später sehen. Und teilweise entfaltet es sich, glaube ich, auch heute schon in unserem Leben. In Aufbrüchen, in Stimmungen, wo wir erleben, da ist Gott da, da handelt er uns, da macht er uns besser, da verändert er uns. Vielleicht im Lobpreis, bei dem ihr so richtig aus voller Kehle mitsingen könnt und begeistert seid. Oder vielleicht in Gebetserhörungen, in Zeugnissen, in Momenten, in denen Gott einfach spürbar nahe ist. All das sind solche Herrlichkeitsmomenten, solche Vorgeschmacksmomenten, wie ein Fenster in eine kommende Welt. Und wie wäre es, genau diese Momente, diese Privilegien, dass wir Gottes Herrlichkeit auch hier schon erleben, nicht heute schon zu feiern? In Bühlenhausen, wo ich Pastor bin, im Jugendbund, da gibt es dieses Ritual, dass jede Woche es einen Zeugnisteil gibt. Und ich finde das echt begeisternd, weil immer wieder Teenager davon erzählen, was sie gerade mit Gott erlebt haben. Was Gott in ihrem Leben schenkt, was solche Herrlichkeitsmomente sind, bei denen sie erleben, Gott ist da, er verändert mich, er macht etwas anders oder besser. Das sind solche Momente, an denen wir uns freuen dürfen und davon erzählen können. Aber das Leben ist kompliziert. Was ist denn, wenn wir unten sind? Was haben wir denn im Leid, vom Frieden mit Gott, vom Zugang zu ihm, von der Hoffnung auf seine Herrlichkeit? Paulus antwortet an dieser Stelle überraschend klar und er sagt so viel wie alles: Wir freuen uns sogar über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Das wirkt vielleicht für euch an dieser Stelle jetzt komisch. Wir sollen sogar Freude im Leid haben. Wir freuen uns sogar über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Und wie passt das mit dieser Hoffnung zusammen, die er gerade geschildert hat? Wie man Sinn im Leid hat, dafür gibt es heute viele Ideen. Wie man mit Leid umgeht, da gehen die einen masochistisch mit dem Leid und dem Schmerz um. Sie ergötzen sich förmlich daran in dieser Welt. So nach dem Motto, Schmerz ist gut, Schmerz ist geil. Tatsächlich gibt es solche Auswüchse. Andere bestrafen sich selbst, um ihre Minderwertigkeits- und ihre Schuldgefühle zu überbrücken und zu beruhigen und auszugleichen, um einfach mit dieser Welt und dem Schmerz fertig zu werden. Wieder andere hoffen, dass Gott sie gerade, weil sie so viel Schlimmes in diesem Leid leben, dass Gott sie deshalb doch belohnen und annehmen wird. Und in manchen Religionen gilt Leid auch als Läuterung, als Weg zur inneren Verbesserung. Paulus geht hier an dieser Stelle einen etwas anderen Weg. Paulus macht deutlich, dass Christen sich nicht am Leiden freuen, sondern sie freuen sich im Leiden, in den Nöten, die sie durchmachen. Die Freude kommt nämlich nicht aus dem Schmerz. Gott hasst den Schmerz und all dieses Elend dieser Welt. Das ist ihm nicht egal. Gerade deshalb schickt er uns ja Jesus Christus, der selber dafür stirbt. Sondern Paulus macht deutlich, als Christ weiß ich, dass Gott etwas Gutes aus dem Leid hervorbringt, bei uns Christen. Und das sieht er hier als Privileg. Denn Gott vollendet das, was er begonnen hat. Egal, was dein Leben bereithält. Die Not, die wir durchleben, wird nach Paulus Worten hier sogar unsere Freude und unsere Gewissheit noch vertiefen. Und genau das begründet er hier mit einer geistlichen Dynamik, die ich mit euch ein bisschen näher bringen möchte. Zum einen spricht er hier gleich in Vers 3, dass die Not uns lehrt, durchzuhalten. Leid hilft uns, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Kennt ihr das nicht? Wie schnell vergessen wir Gott, wenn es uns wirklich so richtig gut geht, wenn alles gut läuft. Dann sind wir vielmehr unser eigener Herr, dann können wir einfach so weitermachen. Aber wenn es eng wird, dann kann es passieren, dass wir anfangen, uns mehr und mehr an Gott zu klammern, weil wir keinen Halt in uns selbst finden, weil wir jemand anderes brauchen, der uns zur Seite steht. Und dann kann es passieren, wenn wir darin gelernt haben, durchzuhalten, dann sind wir bewährt. Bewährung heißt an dieser Stelle, diese innere Gewissheit zu haben, ich habe schon erlebt, dass Gott mich trägt. Also wird er das doch auch weiter tun. Weil ich es einmal durchgemacht habe, ich darin erlebt habe, dass Gott zu mir steht, dass er mich nicht im Stich lässt, wird er das auch in ähnlicher Art und Weise jetzt, hier und heute tun. Weil wir in dieser Not auf ihn geschaut haben, uns an ihn geklammert haben, wird er doch auch jetzt in dieser Situation mit mir sein. Und dann kann es passieren, dass die Bewährung unsere Hoffnung festigt. Paulus meint hier so viel, das Leiden treibt uns zu einem Ort, wo echte Hoffnung zu finden ist, zu Gott selbst. Und wenn du gerade Schweres in deinem Leben durchmachst, darf ich dir an dieser Stelle eine persönliche Frage stellen. Treibt dich das, was du gerade erlebst, näher in die Arme Gottes? Merkst du, wie sehr du auf ihn angewiesen bist? Lernst du deine Hoffnung darin, tiefer in Jesus zu verankern? Und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Und ich muss auch in meinem Leben zugeben, ich scheitere immer wieder daran. Aber Paulus macht uns hier Mut. Wenn wir uns im Leid an Gott halten, setzt sich eine geistliche Kettenreaktion in Kraft, die zur Hoffnung führt. Und dann werden selbst die Nöte nach seinen Worten zu einem Privileg. Nicht, weil sie so schön wären, sondern weil wir darin spüren, dass Gott uns nahe ist, dass er in Jesus Christus mich trägt und hält. Und weil er sich selbst gegeben hat, lässt er mich jetzt auch nicht mehr los. Und er wird mich ans Ziel bringen. Ich habe euch noch zwei weitere Privilegien. Das eine will ich euch ein bisschen überspringen. Und zwar redet er in den Versen 6 bis 8 von bedingungsloser Liebe. Von Liebe, die Gott uns bringt, die viel größer ist als unsere menschliche Liebe. Ihr dürft gern zu Hause mal die Verse 6 bis 8 nachlesen. Ich finde die echt begeisternd, wie er diese beiden Schemas vergleicht. Aber ich möchte noch zu einem sechsten Privileg kommen, das eigentlich so alles abrundet. Und zwar schreibt er in Römer 5, Vers 11, ganz zum Schluss, und dafür preisen, ja rühmen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das letzte Privileg, was er im Kapitel 5 nennt, ist nämlich der größte Gewinn des Evangeliums. Und zwar nicht Rechtfertigung, nicht einmal das ewige Leben, wie wir vielleicht als Menschen es gerne denken, sondern es ist Gott selbst. Wir rühmen Gott. Wir preisen Gott. Wir feiern Gott, weil wir durch Jesus Christus mit ihm leben. Das ist das große Privileg, das er uns zuteilwerden lässt. Wir haben Gott. Nicht als Gegner, sondern als Freund. Als unser Gott, der mit uns ist. Und wir sind sogar Teil von diesem Gott. Das macht unser Leben aus. Paulus erinnert hier an dieser Stelle mit diesem Rühmen, mit diesen Preisen eigentlich an etwas, das er vorher schon mal gesagt hat. Er hat dargelegt, dass die Juden sich Gottes rühmen. Sie waren nämlich stolz darauf, diesen Gott zu haben, dass dieser Gott, der Gott Israels, ihr Gott ist. Der wahre, der treue, der rettende Gott, der seinem Volk Zukunft verspricht. Und genau das nimmt Paulus und sagt, das gilt jetzt für uns Christen. Mit einem entscheidenden Unterschied. Wir haben die Versöhnung mit diesem Gott schon empfangen. Wir leben heute schon mit diesem Gott. Da ist kein Gericht mehr, das uns verurteilt. Keine Trennung mehr, keine Angst. Wir sind keine Feinde Gottes mehr, sondern seine Freunde. Das ist Teil von unserer Identität, von unserem Leben geworden. Wie ein Schreiner eben mit seinem Handwerk verknüpft ist. So sind wir mit Gott verbunden. Er macht uns aus, er definiert uns. Von ihm her werden wir bestimmt und an ihm haben wir Anteil an seiner Herrlichkeit. Darum sollen wir uns rühmen, darum sollen wir uns hier freuen. Freude ist das große Markenzeichen von uns Christen, die Freude an Gott. Und wir haben diese Freude damit auch unabhängig von äußeren Umständen oder auch von unserer eigenen Leistung, sondern allein von Gott. Und als ich an dieser Predigt saß, ging mir immer wieder dieses Lied, von dem ich vorher erzählt habe, durch den Kopf. Warum feiern wir nicht? In diesem Lied geht es tatsächlich darum, warum feiern wir nicht? Nicht nur, dass wir Nächstenliebe leben und den anderen Gutes tun, aber warum feiern wir nicht, dass wir mit diesem Gott leben? Und ich habe mir diese Frage ehrlich gestellt. Diese Band bringt diesen Gedanken so wunderbar auf den Punkt, warum feiern wir nicht und freuen wir uns an diesem Gott? Wir sind unfassbar reich beschenkt mit diesen Privilegien. Warum leben sie wir manchmal nicht? Eine Antwort vielleicht, weil wir unser Herz zu gerne an andere Dinge als an Gott festmachen. Früher oder später, ich glaube, das macht jeder mal durch, werden wir dadurch nicht glücklich. Oder merken, dass unser Glück an da, wo wir unser Herz dran hängen, äußerst zerbrechlich ist. Und dann werden wir entweder zynisch oder wir suchen uns das nächste große Glück, an dem wir unser Leben wieder festmachen können und werden wieder enttäuscht. Doch im Evangelium gibt sich Gott sich selbst. Er schenkt uns eine neue Identität mit neuen Privilegien. Und warum feiern wir das nicht? Warum lassen wir diese Privilegien so gerne wie so ein Generalschlüssel in unsere Hosentasche? Was gilt es also zu tun? Paulus will uns Mut machen, das zu nutzen. Und wie können wir das tun? Was gilt es mit diesen Privilegien zu machen? Als erstes unseren Kopf damit zu füllen. Darüber nachdenken. Dass wir Frieden mit Gott leben, im Raum der Gnade haben durch Jesus Christus, dass wir durch ihn vor ihm stehen und dass es nicht davon abhängig ist, was wir tun. Dass wir auf diese Hoffnung schauen, die mal kommen wird und darin auch Sinn im Leid sehen, auch wenn es manchmal schwer zu tragen ist. Dass wir immer wieder auf diese bedingungslose Liebe in Jesus Christus zurückgehen, wie er uns so frei gemacht hat und nicht im Stich lässt. Und dass wir diese bleibende Freude an Gott haben, der mit uns sein möchte, als Freund, als Vater. Und ich glaube, das reicht nicht aus. Wir müssen es auch an unser Herz heranlassen. Wissen allein bringt hier nicht viel. Es muss da ankommen, wo es uns bestimmen kann. Und das ist eben hier am Herzen. Und das kann ich hier heute Morgen nicht schaffen. Das kann nur einer machen, Gott selbst. Aber wir können intensiv und regelmäßig darum beten. Für uns selbst, für uns als Gemeinde, aber auch für andere Christen. Paulus selbst betet schließlich in seinen Briefen auch immer wieder darum für seine Gemeinde, dass sie in Gottes Gnade und in seiner Liebe verankert ist. Warum sollten wir das nicht auch tun, wenn es von Zeit zu Zeit variiert? An manchen Tagen fällt es uns schwer, leicht an Gott zu klammern und dran zu bleiben und seine Privilegien zu leben und sich an ihm zu freuen und an anderen Tagen wird es wieder schwerer werden. Aber Gott hat in uns seine Liebe ausgegossen durch den Heiligen Geist. Er ist es, der uns die Augen öffnen möchte und unsere Gewissheit stärken möchte, dass er uns liebt. Darum lasst uns dafür beten, dass wir uns an Gott freuen, an Jesus Christus dranbleiben, seine Privilegien, die er uns schenkt, auch wirklich leben. Das ist es, was er uns hier zeigen möchte. Denn ist am Ende des Tages nicht alles, was ich habe, einfach nur Gnade? Ich finde das wunderschön und damit möchte ich schließen. Wir haben diese Privilegien in Gott geschenkt bekommen, in Jesus Christus. Möchte er uns so reich beschenken? Darum lasst sie uns leben. Lasst uns daran festhalten. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir so unfassbar reich beschenkt sind. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, ich danke dir für diese Privilegien, die du uns schenkst. Dass du in Jesus Christus im Glauben an dich ja nicht nur Vergebung schenkst, sondern vor allem Leben mit dir. Dass wir dich als Gott haben dürfen. Und du siehst, was das alles bedeutet, dass wir im Frieden vor dir stehen, dass wir deiner bedingungslosen Liebe ausgesetzt sind, die uns ergreift, dass wir Hoffnung haben, dass wir ja in diesem Raum der Gnade leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns darin immer wieder neu ergreifst, dass du uns einen Hunger darin schenkst, dass wir diese Privilegien nicht in der Hosentasche lassen, sondern sie auch in unserem Leben nutzen, darüber aussprechen, darüber ringen und darum beten. Und das möchte ich an dieser Stelle tun, dass wir an dich, Jesus Christus, glauben und da auch erleben dürfen, was du uns schenkst. Im Alltag, wenn wir unterwegs sind, wenn wir mal wieder nicht an dich denken, dass du uns wieder daran erinnerst, wie dieser Chef, dass wir doch viel mehr in dir haben. Amen.